Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Viva Talks. Heute zu einem ganz, ganz tollen Thema und zwar Oberbegriff duales Studium mit dir, liebe Sabrina. Schön, dass du da bist. Ich würde für eine kurze Vorstellung direkt mal an dich übergeben.
Vielen Dank, Lisa, für die Einladung.
Viva Talks, der Podcast für Unternehmertum, Steuern und Karriere.
Es freut mich sehr. Mein Name ist Sabrina Kummer und ich bin Steuerberaterin und Studiengangsleiterin an der DHBW in Villingen-Schwenningen. Das ist die duale Hochschule Baden-Württemberg und wir haben einen eigenen Steuerstudiengang, den ich eben auch leiten darf.
Sehr schön. Vielleicht magst du noch mal kurz die Zuhörer abholen, wie denn das abläuft, weil wir sind jetzt hier in Bayern, also unsere Kanzlei zumindest, die Zuhörer sicher deutschlandweit, aber was ist so die Besonderheit an dem dualen Studiengang im Vergleich zu anderen bestehenden dualen Studiengängen?
Prinzipiell sagen wir an der DHBW, dass wir das original sind. Also wir haben letzten Endes das Studienmodell wohl einmal erfunden, das duale Studium. Und die Besonderheit jetzt ist einfach, dass wir ein komplett praxisintegriertes Modell haben. Das bedeutet eben, dass es einen stetigen Wechsel zwischen den Theorie- und Praxisphasen gibt. Die sind auch immer in der Länge gleich. Das heißt, unsere Studierenden sind immer 3 Monate bei uns in der Hochschule in Theoriesemester und danach verbringen sie 3 Monate in ihren Ausbildungskanzleien. Und das Besondere ist eben auch, dass die Ausbildungskanzleien zugleich unsere dualen Partner sind. Also da findet ein enger Austausch statt mit der Hochschule und die Studierenden werden auch die ganze Zeit bezahlt. Also wir bekommen von Anfang an eine Ausbildungsvergütung und die ist mittlerweile durchaus sehr attraktiv, sodass das eben auch sicherlich einen Anreiz bietet, das Modell zu wählen. Und es gibt eben die Möglichkeit, wirklich von Anfang an direkt in der Praxis mitzuarbeiten und sich sofort ein Bild zu machen, was dann auch tatsächlich später auf einen zukommt.
Wie bist du selber denn zur DHBW gekommen? Du meintest, du bist Studiengangsleiterin, du bist noch sehr jung. Ich weiß noch, als ich studiert habe an der DH, hast du gerade deine Doktorarbeit vorgestellt. Es ist noch nicht so lange her oder jetzt schon fast 10 Jahre wieder, aber aus meiner Brille nicht so lange. Vielleicht magst du das auch noch mal kurz erzählen.
Ja, gerne. Also letzten Endes hat mich mein Weg zurückgeführt. Ich habe selber an der DHBW schon studiert und auf denselben Studiengang, den ich jetzt leite. Und daher kenne ich mich da auch relativ gut mit aus. Ich weiß es ganz gut zu beurteilen aus der Studierendensicht und jetzt eben auch aus Sicht der Lehrenden. Und mich hat das Modell einfach überzeugt. Ich habe mir es damals ausgesucht nach der Schule als Alternative tatsächlich zu einem klassischen Jurastudium, was ich auch in Erwägung gezogen hatte. Aber da hatten mich zu der Zeit die wirklich großen anonymen Vorlesungssäle abgeschreckt, die man da so gesehen hat. Wenn man in so einem Studieninformationstag da mal an eine Uni geht und die Erstsemesterräumlichkeiten anschaut, wo da die Vorlesungen stattfinden, dann spricht man da durchaus gar von Raumkapazitäten um die 200, 300 Personen und das fand ich nicht so attraktiv damals und finde ich es ehrlicherweise auch immer noch nicht. Wir haben hier an der DHBW sozusagen normale Kursgrößen von rund 30 Personen und damit natürlich auch eine ganz andere Beziehung zwischen Lehrenden und Studierenden. Also die ist viel direkter und der Austausch ist einfach viel intensiver, wie wenn ich einen großen Audimax-Hörsaal an der Hochschule habe. Und das finde ich auch immer noch einen riesen Vorteil, weswegen ich auch als Professorin nun zurückgekehrt bin und es einfach einen super angenehmen Lernort finde. Und ich habe einfach Spaß dabei, auch die Studierenden kennenzulernen und auch die Chance zu haben, den Weg, den sie bei uns gehen, die 3 Jahre bis zum Bachelor auch wirklich eng zu begleiten.
Das habe ich auch rückblickend als sehr, sehr positiv empfunden, da einfach direkt mit euch im Austausch zu stehen. Das sieht man ja heute, also wir sind ja heute nur hier in dieser Podcast-Folge, weil es eben möglich war, sich so eng auszutauschen und den Kontakt auch zu halten. Und man ist eben nicht nur einer von 500, sondern halt irgendwie einer von 30 und man kennt den Kurs, man kennt die Dozenten und das ist sehr, sehr wertvoll. Also ich habe da sehr viel mitgenommen, auch zwischen den Stunden in einem persönlichen Plausch mit euch. und für mich war auch noch besonders, dass neben euch als die Professoren auch noch ganz normale Leute lehren. Vielleicht kannst du da auch noch mal was dazu sagen, wie das ergänzt wird durch die Praxispartner.
Ja, absolut. Das ist ein sehr guter Punkt. Die dualen PartnerInnen, das hatte ich vorhin mal kurz erwähnt, sind ja unsere Partner. Und zwar auch insofern, als dass rund ja, die Hälfte unserer Lehraufträge, also unserer Vorlesungen von externen Lehrbeauftragten gehalten wird.
Da darf ich ja auch einer sein aktuell und das Modul Betriebswirtschaftliche Steuerlehre begleiten. Und ich habe schon damals wahrgenommen, dass die das einfach ein bisschen anders erzählen wie ein reiner Professor. Also ihr als Studiengangsleiter, auch du, ihr erzählt es sowieso anders. Aber ich meine jetzt verglichen mit einem Prof an der Uni, die wirklich ihr Theoriezeug runterbeten, vielleicht noch auf ein Buch verweisen. Das findet halt an der DH nicht so statt, sondern da wird dann auch erzählt, wie es im Formular einzutragen ist und wenn ein Mandant kommt, was man da dann macht und wirklich so das, was auch in der Arbeit dann tatsächlich stattfindet.
Ja, absolut. Und das ist auch die Besonderheit und die prägt auch unsere Studierenden, weil sie eben zum einen klar die Praxiseinblicke direkt haben in ihren eigenen Praxisphasen, aber eben auch durch unsere Lehrbeauftragten, die hier Vorlesungen halten, die selber in der Steuerberatung tätig sind oder Juristen sind in der Praxis oder in der Wirtschaftsprüfung. Wir haben ja auch eine Vertiefung in der Wirtschaftsprüfung. Und so entstehen einfach ganz direkte und aktuelle Einblicke in die Berufspraxis. Die erzählen eben von aktuellen Fällen und wenden letztlich die Theorie auch direkt an oder nochmal viel unmittelbarer wahrscheinlich. Ja, durch diese, durch die Erzählungen einfach aus ihrem Praxisalltag. Und das macht es, denke ich, auch nochmal so besonders. Und dadurch entstehen auch nochmal ganz große Netzwerke, weil wir einfach hier so einen riesigen Austausch haben. Und wie du sagst, dass auch unsere Absolventinnen und Absolventen dann eines Tages zu uns zurückkommen, um wiederum den aktuellen Studierenden zu vermitteln, wie spannend das Steuerrecht doch sein kann, glaube ich, zeichnet es dann auch aus. Ja, denn ihr kommt ja dann zurück, scheinbar auch, weil es euch Spaß macht, nochmal hier zu sein und auf der anderen Seite zu stehen. Und ich glaube, ja, das zeigte auch, wie schön dann doch das Erlebnis war im Rückblick, hoffentlich. Oder würdest du das hoffentlich auch bestätigen können?
Ja, schon, ja. Also ich muss gestehen, die 3 Jahre währenddessen waren schon hart. Also hart gemessen an, ich komme vom Abitur, fange an, ein komplett neues Fach zu studieren, von dem ich keine Ahnung habe. Ich hatte jetzt auch nicht wirklich Solan haben irgendwie in der Schule, wie auch viele jetzt in Baden-Württemberg ja vom Wirtschaftsgymnasium kommend. Da war das erste und das zweite Semester schon so, was habe ich mir da angetan? Aber ich glaube, sobald das einmal schnackelt, wie wir in Bayern so schön sagen, und mal das checkt, was man tut, macht es dann auch Spaß. Und rückblickend war es jetzt nicht so ganz easy, weil man 3 Jahre, finde ich, schon durchziehen muss. Es ist jetzt nicht so Semesterferien und chillen auf der Wiese im Sommer, wie jetzt vielleicht bei einem normalen Studium. Aber es lohnt sich, wenn man danach halt einfach alles an Handwerkzeug mitbekommen hat, sowohl Praxis als auch Theorie, um direkt durchzustarten. Wie würdest du das beurteilen? Ist es härter wie ein normales Studium? Was berichten dir die Studenten aktuell?
Ja, das ist tatsächlich ganz schwer zu sagen. Ich glaube, es ist auch lerntypabhängig. Was die Studierenden natürlich auf jeden Fall stärker belastet, einfach zeitlich oder stärker auslastet, muss man sagen, ist sicher dieser Wechsel zwischen Theorie und Praxis, ohne dass es klassische Semesterferienzeiten gibt. Und die sind natürlich da auch einfach ja eigentlich dauerhaft im Einsatz in der einen oder anderen Form. Die haben ihre im Durchschnitt 30 Tage Urlaub im Jahr, wie andere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch, aber natürlich damit viel weniger Freiräume, Freizeit als klassische Studierende an der Uni oder auch an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Insofern ist es sicherlich intensiver. Es ist ja auch ein Intensivstudium, so wird es auch bezeichnet. Ob es jetzt härter ist, ist schwer zu sagen. Also es kommt immer drauf an, wie einem das liegt, wie diszipliniert man da wahrscheinlich auch da bei der Sache ist und wie viel Spaß einem die Arbeit macht. Wenn die nicht so sehr als Belastung empfunden wird, dann sind ja auch diese 3 Monate in der Praxis total interessant. Man ist auf Mandanten dabei, also in der Wirtschaftsprüfung vielleicht auch mal mit vor Ort oder man lernt ganz viele neue Dinge, die dann ja vielleicht weniger Nachbereitung brauchen in der Freizeit, als es dann im Theoriestudium der Fall ist. In den Theoriephasen, klar, kompensiert auf 3 Monate der Stoff zusammengenommen, das ist eine große Belastung. Ja, das würde ich gar nicht abstreiten. Aber man hat halt dafür auch nachher ein gutes Ergebnis. Man hat schon die Praxiserfahrung gesammelt. Man ist eigentlich schon einen Schritt weiter als die klassischen Hochschulabsolventinnen und Absolventen, die dann erst danach anfangen, Praktika zu machen oder vielleicht erst am Ende ihres Studiums mal ein erstes Praktikum absolvieren. Und da haben unsere Studierenden wirklich schon richtig einschlägige Berufserfahrung gesammelt. Und ich glaube, das macht es dann halt irgendwie auch wett. Ja.
Das glaube ich auch. Gerade in der aktuellen wirtschaftlichen Lage, was ich so wahrnehme, tun sich vor allem so Absolventen, also ich sage mal Junior-Steuerfachkräfte, schwer, einen Job zu finden. Und ich denke, dass da jetzt aktuell in 2026 ein DHBW-Studium voll der Vorteil sein kann, weil man eben schon 1,5 Jahre Berufserfahrung nachweisen kann und gearbeitet hat und weiß, wie es läuft. Und man kann Outlook öffnen und Termine wahrnehmen, die Basis, sage ich mal. Aber man kann halt auch schon die ersten Steuererklärungen, Buchhaltungen, Abschlüsse vorweisen. Und das ist sehr, sehr wertvoll. Was mich auch beeindruckt hat damals zu meiner Zeit, dass es nicht nur rein BWL war. Vielleicht kannst du noch mal kurz skizzieren, welche Fächer man genau hat und warum es möglich ist, diesen BWL-Part so ein bisschen zu skippen. Man hat ihn, aber nicht so viel.
Ja, sehr gerne. Ja, also wir haben ja grundsätzlich ein betriebswirtschaftliches Studium als Basis und das ja, decken wir auch ab durch die Standard-BWL-Veranstaltungen, insbesondere im ersten Semester und dann auch nochmal im dritten Studienjahr. Es gibt auch die VWL, die Volkswirtschaft bei uns mit einem recht hohen Stundenanteil, aber tatsächlich der Fokus liegt auf den steuerlichen Veranstaltungen und dem Rechnungswesen, Rechnungslegung, später dann eben die Konzernrechnungslegung. Auch schon IFRS, also dass wir letzten Endes versuchen, genau die Schwerpunkte zu setzen im Rahmen unseres Curriculums, das auch so auszugestalten, dass wir in der Lage sind, die entscheidenden Steuerarten tatsächlich nach Steuerarten auch getrennt ab dem ersten bis zum sechsten Semester zu unterrichten und hier alles ja mitzunehmen, was für die Praxis relevant sein könnte. Natürlich kann das nicht in jedem Fach in der letzten notwendigen Tiefe sein. Wir haben aber dennoch auch Grundlagenveranstaltungen zur Umwandlungssteuer, zur Grunderwerbsteuer dann im dritten Studienjahr, die dann so speziell sind, dass sie eigentlich auch an den klassischen Hochschulen nach meinem Wissen nicht vorkommen. Also wir unterrichten die Umsatzsteuer, die Einkommensteuer, die Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer praktisch von Beginn an, die Abgabenordnung, aber auch Erbschaftssteuer, Bewertungsrecht. Also haben da wirklich einen bunten Strauß und schaffen es auch in den Spezialisierungen. Wir haben Profilfächer, das internationale Steuerrecht bereits ja gut abzudecken und auch eine Consulting-Spezialisierung anzubieten, die dann tatsächlich auch schon ermöglicht, erste Gestaltungsüberlegungen zu tätigen. Und ich glaube, damit haben wir wirklich einen Schwerpunkt, der ganz besonders spezifisch auch aufs Steuerberaterexamen zugeschnitten ist. Das ist auch unser Ziel in unseren ganzen Curriculumsüberarbeitungsrunden, ist da letztlich immer, was wir im Hinterkopf haben, dass unsere Absolventinnen und Absolventen später in die Berufsexamina gehen können, ins Steuerberaterexamen und ins Wirtschaftsprüferexamen und darauf schon möglichst bei uns im Bachelor gut vorbereitet werden.
Kann ich so bestätigen. Ich finde jetzt aus meiner Vorbereitung rückblickend, ich habe alles schon mal gehört gehabt. Natürlich gibt es so crazy Sachen, die man dann erst in Vorbereitung auf den Steuerberater sich aneignen muss, aber die Basis hat gesessen und das hat so viel leichter gemacht, diesen Brocken Steuerberaterexamen irgendwie zu schlucken und diese Prüfung zu bestehen. Und da bin ich heute nur dankbar, weil ich auch viel spreche mit normalen Studenten, Absolventen, die jetzt zum Beispiel hier an der Uni Regensburg BWL mit Schwerpunktsteuern studieren. Und da bekomme ich halt mit, dass zum Beispiel das Fach Umsatzsteuer gar nicht unterrichtet wird. Und ich finde, im Steuerrecht Fuß zu fassen, ohne zu wissen, was Umsatzsteuer ist, ist sehr, sehr schwierig. Und da, finde ich, macht die DHBW und ihr das sehr gut, dass ihr die Basis einfach vermittelt und alles einmal vorkommt. Ich finde auch, dass man in den ersten 2 Semestern so ein bisschen die Ausbildung nachholt und danach Buchhaltungen kann. Das geht schon sehr flott, aber es lohnt sich auf jeden Fall.
Ja, das ist auch, was wir so beobachten zwischenzeitlich an den Unis. in ganz großem Ausmaß, dass die Steuerlehrstühle tendenziell die Veranstaltungen eher zurückfahren und gerade so grundständige Themen nicht mehr anbieten wie Buchführung. Wie du gesagt hast, das ist im Prinzip natürlich eigentlich auch ein Thema für die Ausbildung, aber wir halten es auch für unentbehrlich, das zu können. Für die Bilanzierung ist es einfach nötig, auch zu wissen, wie die Posten in die Bilanz reinkommen. Und dementsprechend sehen wir nicht, dass man darauf verzichten könnte. Aber das passiert halt zunehmend, weil die Fächer einfach auch nicht so gerne gewählt werden. An den Unis haben die ja den Druck, die Konkurrenz praktisch durch die anderen Lehrstühle in der BWL, die dann vielleicht ein Stück weit attraktiver erscheint für die Studierenden im ersten, zweiten Semester und dann ja zu Lasten letzten Endes der steuerlichen Ausbildung auch die Angebote verschoben werden. Und ja, ich habe auch in einer anderen Folgen habe ich gehört, dass du ja auch sehr gute Noten erzielt hast beim Steuerberaterexamen. Und das hat mich auch sehr gefreut. Denn tatsächlich, ja, ist es ja auch für uns schön zu sehen, wenn dann auch die Absolventinnen und Absolventen so gut in die mündliche Prüfung starten können, weil sie eben im Schriftlichen schon ordentlich abgeräumt haben. Und wie du sagst, ne, das ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer, Steuerberaterexamen, auch vom Umfang einfach und der Intensität, so wie es aktuell noch ausgestaltet ist, an den 3 Tagen hintereinander abzuliefern, ist nochmal ganz anders als im Bachelor. Aber eben das Grundfundament, das steht dann vielleicht schon und dann kann man darauf aufbauen. Und das ist einfach auch langfristig unser Ziel, auch wenn wir natürlich zunehmend noch neue Kompetenzen, ja, letzten Endes jetzt gerade mit aufnehmen wollen und da auch daran sind, eben das Curriculum anzupassen an die neuen Herausforderungen. Die habt ihr wahrscheinlich auch in der Praxis, Stichwort KI und Digitalisierung. Da sind wir jetzt eben auch schon auf dem Weg, hier erste Vorlesungen zu implementieren, haben es auch schon getan, die jetzt nicht unbedingt zur Steuerberaterexamen direkt nützlich sind, sicherlich aber für den Berufseinstieg hoffentlich. Oder wie siehst du das? Welche Skills müssen die Berufseinsteiger denn jetzt haben? Die Berufseinsteiger bei euch, wenn die starten?
Ja, gute Frage. Also ich gucke primär auf 2 Faktoren. Einmal das Menschliche, passt die Person ins Team? Ist die offen, ist die ehrlich, kann die kommunizieren? Traue ich der zu, irgendwann mal Mandantenbeziehungen aufzubauen? Und das Zweite ist dann das Fachliche. Da prüfe ich halt, was hat sie bisher schon gelernt. Aber das Wichtigste aus meiner Sicht, zusammengefasst, ist Problemlösungskompetenz. Das ist, ich schmeiße einen Brocken hin, also einen Fall, und die Person schafft es, sich diesen Fall so aufzuarbeiten, dass sie erkennt, was stecken für Probleme drin, wie muss ich an die Sache rangehen, wann muss ich Rücksprache halten mit meinem Chef, was muss ich dem Mandanten fragen. Und dieses Aufdröseln dieses Falles wird jetzt, glaube ich, auch in Bezug auf KI viel wichtiger. Ich muss ja auch, wenn ich jetzt KI befrage, herausfinden, was davon muss ich hinterfragen? Wo muss ich vielleicht die KI nochmal fragen? Bist du dir sicher, dass die Antwort so richtig ist? Und das ist für mich oder für uns so die Basis von einer Qualifikation, die ein zukünftig guter Mitarbeiter mitbringen muss. Und ich finde es sehr gut, dass ihr darauf eingeht, weil ich glaube, dass das enorm wichtig wird, diese Kompetenz zu vermitteln. Das ist natürlich super schwer, zu sagen, ja, löse mal den Fall, aber nicht zu sagen, wie, weil das wird ja auch so ein bisschen Learning by Doing beigebracht. Aber mit KI umzugehen und die Resultate zu verarbeiten, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Wie stellt ihr das denn an? Wie bringt ihr das den Studis bei?
Ja, letzten Endes haben wir da verschiedene Ansätze. Also wir haben zum einen ein neues Profilfach etabliert seit 2023. Und da merken wir jetzt schon, obwohl es noch nicht so alt ist, es ist erst im ersten Durchlauf, dass es letzten Endes auch was sein wird, was prinzipiell stetiger Überarbeitung bedarf, weil wir im Profilfach die Grundlagen der Digitalisierung zunächst besprechen und so grobe Funktionsweisen erläutern, um auch einfach ein Verständnis herzustellen, was vielleicht KI alles kann, wo KI nützlich ist oder eben wo man ganz zu Beginn ansetzen muss, um die Prozesse so zu gestalten, dass ich überhaupt in der Lage bin, etwas digital oder mit künstlicher Intelligenz zu lösen. Und dann eben auch die rechtlichen Standards mitzugeben, also wo Darf ich das überhaupt? Wo habe ich vielleicht ein DSGVO-Thema? Was ist denn da die Ausgangslage für eine Kanzlei? Verschwiegenheitspflichten der steuerberatenden Berufsträger und so weiter. Das ist auch alles dann Bestandteil. Und auch das Thema der Datenanalyse, was wir letzten Endes aus Daten generieren können, welche Informationen verarbeitet werden, auf welchem Weg und was am Ende bei rumkommt in verschiedenen Bereichen, sei es in der internen Steuerfunktion, um vielleicht auch in Richtung Prozessberatung die Studierenden auch so ein bisschen zu sensibilisieren, dass es ein Berufsfeld sein könnte, aber auch im Zusammenhang mit der Wirtschaftsprüfung, die da natürlich auch in ganz großem Maße Datenanalysen nutzen können. Also es ist ein riesengroßes Feld und es ist auch nicht nur künstliche Intelligenz, sondern vielleicht einfach so eine Art ja, anderes Denken auch zu etablieren. Also dieses Denken in Prozessen und in Daten ist uns allen, glaube ich, noch nicht so sehr vertraut, die so wie ich schon so alt sind, dass die Daten nicht von Anfang an jetzt gelernt haben. Aber wir versuchen, die Studierenden unserer neuen Generation jetzt darauf ja, vorzubereiten und das eben auch maßgeblich mit Expertinnen und Experten, die das in der Praxis gerade tun, in verschiedenen Funktionen. Und letzten Endes dann noch als zweiten Teil habe ich ein Projekt an den Standort auch geholt, was Future Skills entwickeln soll. Also so wie du es genau gesagt hast, Problemlösungskompetenz ist eine dieser Future Skills und ist vielleicht etwas, was bislang im grundständigen Curriculum noch nicht in der Form auftaucht. Kommunikationskompetenz, Kooperationskompetenzen, auch Digitalkompetenz letzten Endes und so ein, ja auch die Ermächtigung der Studierenden, wie lerne ich heute mit diesem ganzen Setting, also auch dem digitalen Umfeld, wie kann ich trotzdem noch effizient für mich lernen und wie du gesagt hast, herausfinden, wo kann ich Tools nutzen, wo bringen die mir was, wo muss ich vielleicht hinterfragen und das kritisch auswerten, auch bei wissenschaftlichen Arbeiten. Wir ermutigen da durchaus auch dazu, sich das zu eigen zu machen. Das lässt sich nicht ignorieren und das ist auch super sinnvoll, das in der Praxis dann auch schnell und effizient machen zu können. Aber letzten Endes brauche ich da erstmal ein Basisverständnis und Wissen, damit ich das vernünftig tun kann. Und da, ja, versuchen wir uns hinzubewegen.
Aber das klingt schon mal sehr, sehr gut. Ich finde das klasse. Ich kriege ja auch die E-Mails und habe das mit den Future Skills gelesen. Finde das als dualer Partner auch sehr gut. Ich vermisse das ab und zu noch bei den Kammern, dass die das endlich in die Ausbildung integrieren, weil da findet aktuell noch nicht so viel Transfer statt, finde ich, auf diese neuen Anforderungen. Da seid ihr deutlich schneller an der DH. Und ich höre raus, dass Studierende KI aktiv benutzen sollen für ihre Hausarbeiten. Ist das richtig?
Ja, also prinzipiell. Ja, das ist natürlich so ein schmaler Grat. Also wir haben natürlich auch manchmal den Effekt, dass die Arbeiten wahrscheinlich mit ein bisschen zu extensiver KI-Nutzung erstellt wurden. Das ist halt letzten Endes immer ein Abwägungsprozess. Und was ich beobachte, das ist jetzt zwar anekdotisch, aber das habe ich auch zum Teil von Kollegen schon gehört, die guten Studierenden, die fleißig sind, ich glaube, die ist noch ein größerer Push, also die können damit noch besser werden und dann ist es richtig gut. Und dann sind noch die letzten paar seltsamen Satzkonstruktionen und irgendwie grammatikalischen Mängel aus dem März und vielleicht noch mehr Quellen drin, als wir das in der Vergangenheit hatten, vielleicht. Aber auf der anderen Seite sind die Studierenden, die versuchen vielleicht mit dem minimalen Aufwand irgendwie ordentlich durchzulaufen. Da besteht die Gefahr, dass man sich vielleicht ein Stück zu sehr drauf verlässt und wir sehr in solchen Arbeiten dann sehr viele solche geschliffenen Floskeln finden, die irgendwie mittlerweile häufiger vorkommen und die dann den Verdacht erregen, dass da nicht sehr viel dabei drüber nachgedacht wurde, weil vielleicht ein alter Rechtsstand dann verarbeitet ist oder ich sehe, naja, das ist nicht mehr aktuell, da gibt es neue Rechtsprechungen, die halt dann nicht von KI gesehen oder gefunden wurden. Und das ist, denke ich, die größte Gefahr, dass wir so ein bisschen die Studierenden zwar schon in die Lage zu versetzen, damit eine ordentliche Gliederung vielleicht zu erstellen, aber der Inhalt, der kann halt nicht allein auf KI basiert gemacht werden.
Ja, wenn du jetzt in die Zukunft schaust, wo würdest du den Studiengang gerne hinbringen oder wie siehst du ihn in Zukunft?
Ja, ich würde auf jeden Fall anstreben, dass wir unsere Studierenden auch auf die sich verändernden Bedingungen in der Branche gut vorbereiten können. Und daher halte ich es für wirklich erforderlich, dass wir auch immer mehr in Austausch kommen, vielleicht eben auch über solche Projekte. Da sind wir auf ein Stück weit natürlich auf die Kanzleien angewiesen und auf den Austausch mit euch dann direkt, um rauszufinden, was ist eigentlich für euch wichtig, welche Kompetenzen sollten wir vermitteln neben den klassischen fachlichen Inhalten. Ich glaube, da sind sich alle einig, dass wir darauf auch künftig nicht verzichten. Aber das ist was, ich glaube, wir brauchen da schon eine Weiterentwicklung. Ja, wir haben auch in den Entwicklungsrunden, unser Curriculum wird ja auch regulär überarbeitet. Da sind wir auch aktiv als Studiengangsleitungen immer im Fokus, was ja die Branche in ein paar Jahren brauchen könnte und welche Studierenden dann eben auch noch einstellungsfähig sind. Denn das wollen wir natürlich möglichst erreichen, dass die Kanzleien die Absolventinnen und Absolventen übernehmen. Und bislang gewinnt es in hohem Maße. Und unser Studiengang hat auch Zulauf im Vergleich zu anderen Hochschulen, stehen wir da auch noch sehr, sehr gut da. Und das wollen wir ja weiter ausbauen. Wir sind lange gewachsen. Und ja, sicherlich ist aufgrund der Demografie das Wachstum nicht ganz einfach jetzt noch zu realisieren, aber zumindest eben diesen Stand gut auszubauen, das wäre sicher das Ziel. Und auch den Studiengang insgesamt attraktiv zu halten für Schülerinnen und Schüler und ja eine größere Anziehungskraft vielleicht zu entfalten, das wäre auch schön. Das ist aber, glaube ich, ein gesamtes Branchenthema, das können wir als Hochschule nicht alleine leisten, dass eine Steuerberatungsbranche da einfach nicht ins Hintertreffen gerät, sondern ja sichtbarer wird, glaube ich, bei jungen Schülerinnen und Schülern.
Wenn jetzt jemand nach unserer Folge Lust bekommen hat, das zu studieren, vielleicht kannst du uns noch mal kurz dazu abholen, wo kann ich das studieren? Muss ich dazu da wohnen oder kann ich vielleicht überall wohnen? Was verdiene ich grob? Wie läuft das ab?
Ja, also im Prinzip ist das ganz einfach. Man muss sich für ein duales Studium entscheiden und wenn es eben im Bereich Steuern und Prüfungswesen sein soll, dann ist dafür einer der größten Standorte tatsächlich Villingen-Schwenningen in Baden-Württemberg. Also wir haben mit die meisten Kurse in dem Bereich zusammen mit Stuttgart, die von den Zahlen her ähnlich aufgestellt sind. Und der Weg läuft so, dass Schülerinnen und Schüler sich bewerben bei einer Kanzlei ihrer Wahl. Und tatsächlich haben wir Studierende von ganz Deutschland. Also unser Einzugsgebiet reicht letzten Endes vom Bodensee eben über Bayern und auch Ostdeutschland teilweise. Und natürlich auch die Rhein-Main-Region mit Düsseldorf ist bei uns recht stark vertreten, bis nach oben, nach Berlin und Hamburg. Wir hatten auch schon Studierende aus Kiel. Also es ist nicht so, dass man da zwingend aus der Schwarzwald-Bodensee-Region kommen muss. Das ist natürlich vielleicht auch eine gute Option, wenn man da wohnt, auch bei uns zu studieren, natürlich. Aber es soll auf keinen Fall heißen, dass es in anderen Bundesländern nicht möglich werde. Tatsächlich kann jede Steuerberatungskanzlei ich auch bei uns als duale Partnerkanzlei bewerben. Wir können auch neue Kanzleien aufnehmen, aber es gibt eben schon einen riesengroßen Bestand. Der findet sich auf unserer Website, die ganz normale dhbw-vs.de Website. Die beinhaltet ein Verzeichnis der dualen Partner und darunter eben eine riesengroße Zahl Kanzleien, die alle ausbilden, von klein über mittelständisch bis zu Big Four ist alles dabei. Und dann wird eben prinzipiell über die Vorstellung beim dualen Partner dann auch der Vertrag mit dem dualen Partner geschlossen, Studienvertrag. Und auf diesem Wege letzten Endes die Immatrikulation eingeleitet. Dazu muss die Hochschulzugangsberechtigung vorhanden sein. Aber ansonsten wären das die Voraussetzungen. Es muss ein Vertrag geschlossen werden mit einer dualen Partnerkanzlei und es muss dann letzten Endes bei Studienbeginn die Hochschulzugangsberechtigung, also beispielsweise das Abitur, gegeben sein und damit kann man bei uns studieren und die Ausbildungsgehälter erheben wir tatsächlich nicht. Wir empfehlen aber den Kanzleien, die uns fragen, sich da an den Ausbildungsvergütungen auch für die Steuerfachangestellten zu orientieren oder vielleicht darüber zu gehen. Also das dürfte dann doch auch recht attraktiv sein. Die sind ja oft von den einzelnen Kammern dann in der Regel auch veröffentlicht, sodass es da vielleicht bundeslandabhängige Unterschiede geben könnte. Und kanzleigrößenabhängige Unterschiede, das sicherlich auch. Aber das ist dann schon ein ziemlich attraktives Gehalt, wo in einzelnen Fällen auch noch weitere Incentives tatsächlich dazukommen, wie wir jetzt mittlerweile auch festgestellt haben. Also da ist dann doch ein schönes Paket, was da zusammenkommt. Und wer Interesse hat und vielleicht eine Kanzlei im Blick hat, die noch nicht bei uns duale Partnerkanzlei ist, dann gerne direkt an mich wenden. Dann können wir das unkompliziert in die Wege leiten und die gesamten Zulassungen dann von der Kanzlei und den Studierenden auch erledigen. Ja, das ist gar keine Frage. Können wir auch noch tatsächlich für den nächsten Jahr 2026, also wer Jesus bekommen hat, gerne bei mir melden.
Sehr gut. Vielen Dank, Sabrina. Es war eine tolle Folge. Ich beende die wie immer mit einer Schätzfrage, auf die ich dich nicht vorbereitet habe. Wie viele DABW-Absolventen bestehen denn das Steuerberaterexamen? Also es ist jetzt nur wirklich Schätzung. Ich kenne die Antwort nicht, aber du vielleicht.
Ja, also tatsächlich, in der Vergangenheit gab es da mal separate Analysen, aber die gibt es seit längerer Zeit nicht mehr. Aber ich würde schon in dem Bereich um die 80% rein das Ganze einordnen. Das ist jetzt aber tatsächlich eine Schätzung und es mag auch von Jahr zu Jahr differieren, vielleicht mal weniger sein, aber mit Sicherheit über den normalen Durchschnitt. Also das würde ich mit Sicherheit behaupten, allein schon aufgrund dessen, dass ich dann doch bei vielen Absolventinnen und Absolventen dann im Laufe der Zeit über LinkedIn die entsprechenden Titel mitverfolge. Und wir doch auch Rückmeldungen bekommen, dass sehr viele im Durchschnitt Steuerberaterexamen auch erfolgreich absolvieren.
Würde ich so bestätigen. Ich habe es mal auf meinen Kurs damals hochgerechnet und es waren so einige, also bestimmt 50, wenn nicht sogar mehr, die es jetzt vielleicht jetzt dann erst noch machen werden. Also die DH ist ein guter Steuerberater Booster, sag ich mal. Vielen Dank, liebe Sabrina. Schön war es mit dir. Wir hören uns nächste Woche Donnerstag zu einer neuen Folge.